Herzlich willkommen zu dieser Weltreise. Wir reizen mal dieses Tool aus. Wir haben Leute aus 12 Ländern tatsächlich zusammengekriegt. In einem Schnelldurchgang stelle ich die mal eben zunächst nur vor. Später stellen wir sie gründlicher vor. Da ist Christian aus Vietnam. Da ist es jetzt 23 Uhr abends. Dann haben wir Sascha aus Taiwan. Dann haben wir Guido aus Kalifornien. Da ist jetzt 9 Uhr morgens. Dann haben wir Stefan aus Moskau, da ist es jetzt 19 Uhr abends. Dann haben wir Birgit aus Johannesburg, da ist es 17 Uhr. Dann haben wir Ricarda aus Israel, 19 Uhr. Annette aus London, Jens aus Rio, da ist es jetzt 13 Uhr mittags. Dann haben wir Thomas aus Peru, Alexander aus Lissabon, Lo aus Wien und Petra aus Venedig. Zunächst mal pauschal herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. In Deutschland stehen bereit Nicola und Vanessa und unser Moderatorenteam versucht in diesem Tsunami aus Kompetenz und Information zu moderieren. Das sind Aline, Tess, Pia und Peter Turi. Das ist wieder eine Veranstaltung, die wir zusammen machen mit Turi 2. Wir haben auch heute, weil wir sehr informativ sein wollen, probieren wir etwas Crossmediales aus. Das heißt, in meiner Bio findet ihr einen Instagram-Link. Und auf der Instagram-Seite der Reporterfabrik haben wir Schaubilder gestellt zu den Daten, die wir hier auch diskutieren. Also wie viele Geimpfte gibt es pro Land, wie viele Infizierte pro Million Einwohner etc. Jetzt zum Inhaltlichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin seit diesem komischen Hin und Her der letzten Ministerpräsidentenkonferenz in einer etwas seltsamen Laune. Ich bin eigentlich ein aufgeschlossener, nicht sehr mauliger Staatsbürger, versuche immer irgendwo so das Positive zu sehen, selbst im Negativen. Aber heute Nacht habe ich darüber nachgedacht, wie meine Stimmung ist als Staatsbürger, und ich komme mir ein bisschen vor wie in einem vollbesetzten Bus von Leuten, wo nur die Hälfte Maske trägt und der Busfahrer vorne immer mal den Kopf sinken lässt aufs Lenkrad. Noch schlimmer, je weiter ich mich da reinsteigerte, sah ich mich dann in einem Flugzeug, in dem die Pilotin deutliche Zeichen von Müdigkeit zeigt und dann irgendwann ohnmächtig zusammensinkt. In einem Satz formuliert, ich habe mich in meinem Leben noch nie so unregiert gefühlt. Und darum haben wir auch jetzt, machen wir den Versuch, uns mal in der Welt umzuschauen. Was machen andere besser? Gibt es Regierungen, die das besser machen? Gibt es Länder, die das besser hinkriegen? Oder, das ist natürlich auch möglich, sind wir einfach zu mimosenhaft und sehen nicht eigentlich das, was hier ja wunderbar möglicherweise klappt. So, da komme ich auch schon zur ersten Gesprächspartnerin. Das ist Petra. Sie ist Journalistin und Schriftsteller, lebt seit 91 in Venedig. Vor einigen Jahren habe ich sie besucht. Da war sie noch relativ angefressen von den Kreuzfahrtschiffen und Touristen wie mir. Und nun, Petra, musst du ja eigentlich im Glück schwelgen. Du lebst in Venedig, in einer großartigen Stadt, die eine aus unserer Sicht fast verlassene Stadt ist. Hast du auch das Gefühl, in Italien nicht regiert zu werden? Oder hat man in Italien eigentlich immer das Gefühl, nicht regiert zu werden?
ja und nein. Also man hat immer das Gefühl, schlecht regiert zu werden in Italien. Das ist sozusagen chronisch. Jetzt im Moment, in Venedig ist es irgendwie, ja, wenn man so will, sehr schön, weil hier keine Kreuzfahrtschiffe durchflügen und auch keine 30 Millionen Touristen. Aber es ist natürlich schlecht, wenn eine Stadt, die seit 30 Jahren ausschließlich auf die touristische Monokultur setzt, da ist also dieses Coronavirus im Grunde der Kartoffelkäfer, der in der Planung nicht vorgesehen war. Ja. Und das heißt also, hier ist das vor allen Dingen eine Stadt, die gar keine Alternative jemals entwickelt hat. Ja. Das allergrößte Problem. Also es gibt auch keine Hoffnung, dass hier jemand, also der Bürgermeister, wir werden hier von so einer Art Mini-Trump regiert, dass der Alternativen zur touristischen Monokultur entwickelt, ist also ausgeschlossen. Mhm. Demzufolge ist das, was hier gerade im Moment passiert, also das heißt, hier sind ganze Straßenzüge mit Geschäften, die pleite gegangen sind, die jetzt also auch nicht mehr aufmachen werden, nicht nur, weil wir uns jetzt gerade im Lockdown befinden wieder, sondern die werden auch nicht aufmachen. Die Mafia macht jetzt große Geschäfte, weil sie Restaurants und Hotels massenweise aufkauft. Das sieht insgesamt nicht gut aus, weil der Bürgermeister hier im Grunde nur darauf setzt und auch der Regionalpräsident, das ist die Lega, die hier regiert, darauf setzt, dass dass man sitzt das aus und hofft, das auszusitzen, um dann genau da wieder anzufangen, wo man aufgehört hat. Das heißt auch mit den Kreuzfahrtschiffen im Übrigen. Heute geisterte, und das nur, weil wir ja viele Journalisten hier anwesend sind, nutze ich dann auch wieder die Gelegenheit, auf eine Fake News aufmerksam zu machen. Also was mich wirklich aufregt, ist, wenn Journalisten ungeprüft Regierungspropaganda übernehmen, ja, ohne auch nur ein einziges Telefonat zu machen. Also da stand dann in allen Zeitungen, habe ich irgendwie online gelesen, auch in deutschen Zeitungen, dass jetzt irgendwie die Kreuzfahrtschiffe endlich nicht mehr am Markusplatz anlegen, schrieb sogar die Frankfurter Allgemeine, also die Kreuzfahrtschiffe haben niemals am Markusplatz angelegt, sondern immer in den Passagierhafen, was schon schlimm genug war, dass sie da durch den Giudecca-Kanal reingefahren sind. Aber jetzt werden sie in Zukunft, das ist der Plan der Regierung, sollen sie in 2 Jahren ungefähr, dann, wenn alles ausgesessen ist, dann im Industriehafen von Marghera anlegen. Und das ist aber für die Lagune genauso verheerend, ob sie jetzt durch den einen oder anderen Kanal fahren, ist im Grunde egal. Was ich nur sagen will, ist, dass einfach Journalisten solche Informationen ungeprüft übernehmen. Das regt mich auch wahnsinnig auf.
Ja, du hast die himmlische Ruhe in Venedig genutzt, um ein sehr schönes Buch zu schreiben, als ich einmal in den Canale Grande fiel, wo du auch oder weitgehend über Venedig in Corona-Zeiten schreibst. Mal so ganz, ganz privat, wie machst du das jetzt mit dem Essen? Musst du jetzt selber kochen oder gibt es so heimlich so halb geöffnete Restaurants, wo man immer noch was kriegt?
Nee, man muss selber kochen. Und sag mal so, der Vorteil jetzt im Moment liegt nur daran, dass wenn wir jetzt in unserem Supermarkt einkaufen, dass wir dann nicht mehr gegen an der Käsetheke auf Französisch angesprochen werden, wie das üblich ist, weil ja so viele Airbnb-Kunden da verkehren und die kein Italienisch können. Also wir sind jetzt sozusagen die bevorzugte Klientel, weil die Airbnb-Kunden, die normalerweise Kunden in den Supermärkten sind, nicht da sind. Also wir müssen leider selber kochen, ja.
Ja, ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen mit den Zahlen in Italien befasst, ja, und musste da zu meinem Schrecken feststellen, dass die Neuinfizierten, wenn man sie pro Million Einwohner nimmt, dann liegt Italien im Moment vor Brasilien. Brasilien wird ja immer so hingestellt als sozusagen die Hölle des Virus, aber bei euch sieht es noch mieser aus. Ebenso bei den täglichen neuen Toten seid ihr direkt hinter Brasilien. Und bei euch wird so langsam geimpft wie in Deutschland. Und dann findet man noch bei euch plötzlich 29 Millionen ungenutzte Impfdosen. In Deutschland würde das, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, was das auslesen würde.
Aber für diese Impfdosen, just by the way, also das fand ich schon irgendwie ein bisschen, der Artikel das ja gar nicht gesagt hat, aber es war irgendwie, wurde dann der Schluss daraus gezogen, dass die Italiener dafür verantwortlich sind, dass AstraZeneca da in der Firma die bunkert, ja.
Also nee, natürlich. Das ist ja Quatsch.
Nee, eben. Ja, aber das kam so hier an, ne? Also
Und naja, man denkt, wenn AstraZeneca mafiös ist, dann muss es an den Italienern liegen wahrscheinlich.
Ja, klar. Ne? Ich meine, ja. Da müssen wir jetzt lange, können wir jetzt ganz lange
nein, nein.
in Deutschland reden. Wollen wir jetzt aber nicht.
Darf
aber
ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ich wundere mich, wo bunkert man denn überhaupt so viele Impfdosen? Das ist ja auch eine Frage der Menge. Direkt neben dem Giftmüll oder wo, Petra?
Ja, wieso? In der Firma selbst. Dann waren dann Polizisten, die sind da vorbeigegangen, nachdem sie irgendwie da das Spitz gekriegt haben und haben dann eine Inspektion gemacht. So hat man das festgestellt.
Aber vielleicht mal zur Stimmung in Italien. Ja. Also in Deutschland ist ja, wir haben ja inzwischen so eine Dreidrittelgesellschaft. Also ein Drittel der Deutschen hält den Lockdown für zu streng, ein Drittel für zu lasch und ein Drittel so einigermaßen okay. Wie würdest du das von Venedig aus für Italien formulieren?
Also die Italiener, also Venedig ist jetzt auch völlig atypisch. Ne? Also hier gibt es jetzt irgendwie erstmal zu wenig Leute. Zweitens, die darunter leiden, sind ja vor allen Dingen die Gastronomen hier, ne? Und alles, was mit dem Tourismus zu tun hat. Also das ist atypisch. Aber die nehmen das trotzdem, sagen wir mal so, ein bisschen gottgegeben hin. Ne? Anders als, also die meckern eigentlich weniger darüber, als die Deutschen, das definitiv. Also die Deutschen beschweren sich sowieso immer über alles, finde ich, also so aus meiner Sicht von Italien, wo es irgendwie viele Dinge gibt, über die man sich beschweren kann. Aber und die Italiener sind dann mehr so defätistisch, sagen wir mal so, ja.
Können wir denn außer Defätismus irgendwas lernen von Italienern im Umgang mit Corona?
Naja, also erstmal möchte ich gerne mal darauf hinweisen, dass, also ich meine, die wunderbar organisierten Deutschen das nicht viel besser, kaum besser hinkriegen als die Italiener. Ne? Denn, also was den Vergleich betrifft, also wie viele Prozent der Bevölkerung fertig geimpft ist, liegt fast gleich auf, 4,54% in Italien, 4,34% in Deutschland. Ne? Also die sind noch ein bisschen weniger. Ne? Aber ich will nur sagen, damit grundsätzlich, ich habe nur das Gefühl, dass das Einzige, wo ich mich wirklich so darüber wundere, jetzt nicht mal in Teilen, sondern insgesamt, ist, dass eigentlich alle machen irgendwie was vor sich hin, ja, die einzelnen Länder, und es gibt die wenigsten, die das dann wirklich dabei richtig hinkriegen. Das größte Problem in Italien ist, und da sollte sich auch Deutschland mal fragen, weil die auch in die gleiche Richtung gehen, die Privatisierung des Gesundheitssystems. Das ist das allergrößte Problem, ja. Und das war ja auch das Problem auch beim Anfang der Corona-Krise, weil ja dann ist ja eine Lombardei im Grunde ausgebrochen, also in Europa dann. Und da war es dann irgendwie so, dass man sich vor allen Dingen fragte, ob dieser Virus nicht schon lange vor diesem sogenannten Patienten Nummer 1 sich in der Lombardei still verbreitet hat. Ne? Denn die Lombardei ist die Region, in der die meisten Chinesen in Italien leben, also knapp 70.000 offiziell. Und die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Und dann hat man auch noch den Verdacht, dass also am Anfang zum Teil entweder die Leute nicht wirklich den Coronavirus wirklich diagnostiziert haben, oder dann eben, dass sie sich entweder, dass es wirklich tatsächlich nicht gemerkt haben, oder dass sie das auch nicht, weil wir an so Corona-Kranken konnte man auch nicht so richtig schön viel verdienen, wie zum Beispiel an Operationen. Das heißt also, wir reden hier von privaten Krankenhäusern, und dass man die dann nach Hause geschickt hat, ja. Und das ist heute noch nach wie vor das Problem in der Situation. Das heißt, die meisten Toten gab es eben halt von den 30.000 gab es alleine in der Lombardei und die 10.000 in Emilia-Romagna und 11.000 in Veneto. Also die drei Zonen im Grunde, diese reichsten und industrielastigen Zonen in Italien, die haben die meisten Toten gehabt, ja.
Yeah.
Und dann ist noch ein, das ist auch noch ein Italiener, das ist ein italienisches Problem, das hoffe ich zumindest, dass das in Deutschland nicht so stattfinden wird. Also am Anfang hat das einigermaßen gut geklappt, auch mit den ganzen Impfungen. Jetzt aber, nachdem so die Regionen, und das ist ja ähnlich zu vergleichen mit dieser Ministerkonferenz da in Deutschland, wie heißt es nochmal?
Ministerpräsidentenkonferenz.
Ministerpräsidentenkonferenz.
MPK.
Genau,
benutzt das Kürzel, MPK.
Genau, MPK. Und in Italien war es dann eben halt so, dass sich dann irgendwann mal auch da die Regionalpräsidenten durchgesetzt haben, ja. Und die haben natürlich aber ihre eigene politische Agenda, je nach Partei. Und das ist in der Regel, war das also in der Regel fast alles rechts. Und dass die dann bei der Reihenfolge der Impfkandidaten, also so wie in Deutschland jetzt, war das ja mit erst die 80-Jährigen und dann die Bewohner der Alten und die Bewohner der Altenheime und die Pflegeberufe und so weiter. Also die normale Reihenfolge dann aber umgestellt haben, dass beispielsweise dann kurioserweise jetzt die Rechtsanwälte in der Toskana geimpft wurden, ne? Ja. Oder oder dass die Finanzbeamten in Umbrien geimpft wurden. Also auch so eine Wählerklientel dabei bevorzugten. Das ist also auch so was, das ist was Klassisches, Italienisches.
Ne? Ja, das können wir später nochmal vertiefen. In dieser ersten Runde wollten wir kurz überall mal so reinschnuppern. Und darum gehe ich jetzt mal zu Christian. Der ist Unternehmer in Vietnam im Corona-Wunderland. Nur für die Zuhörer, die die Zahlen nicht so präsent haben. Vietnam hat 92 Millionen Einwohner, ist also größer in der Einwohnerzahl als Deutschland und hat in den letzten 13 Monaten 2586 Infizierte gehabt und 35 Tote. Nur auch zum Vergleich mal mit Deutschland, 82 Millionen Einwohner, 2,7 Millionen Infizierte, inzwischen über 75.000 Tote. Christian, du bist Unternehmer in diesem wunderbaren Land. Hast du überhaupt was gemerkt von Corona?
Hallo an die Runde, freut mich dabei zu sein. Also ja, natürlich gemerkt, aber das Leben heute, bei mir, wie du vorhin gesagt hast, 11 Uhr abends Freitag, ist wie normal, wie vorher eigentlich. Also Bars, Clubs sind offen, Restaurants sind offen. Also von daher, was man heute noch merkt, sind zwei Sachen. Das einmal, es gibt nach wie vor noch das Mandate in öffentlichen Umgebungen eine Maske zu tragen, also auf der Straße oder eben wo viele Menschen unterwegs sind. Das ist das eine. Und das andere ist generelle Haltung der Vietnamesen, dass sobald irgendwo auch nur ein Infizierter auftaucht, und heute sind irgendwie mal zwei neue infizierte Fälle in Saigon gemeldet worden, in Ho Chi Minh Stadt, sofort, dass also jeder, wie soll ich sagen, jeden in Aufruhr versetzt sozusagen und dann gleich wieder die mentalen Vorsichtsmaßnahmen hochgefahren werden.
Ja, Vietnam hat ja im Norden eine viele hundert Kilometer lange Grenze zu China. Als das losging mit Corona, habe ich gedacht, oh Scheiße, das wird ja kompliziert da oben. Wie will Vietnam denn eigentlich verhindern, dass so im kleinen Grenzverkehr das Virus da ans Land kommt? Kannst du mal sagen, wie man dann als Anrainerland dafür sorgt, dass man das Virus nicht eingewandert bekommt?
Also das ist ein Teil Spekulation, sage ich mal, ein Teil jetzt von auch so, was ich eben hier sehe. Also ich lebe seit 4 Jahren in Ho Chi Minh im Süden zwar. Aber also natürlich ist es keine hermetisch abgeschottete Grenze. Nichtsdestotrotz ist hier sehr schnell der gesamte Inbound-Verkehr, also eben auch natürlich Flug und so weiter, was sich viel einfacher kontrollieren lässt, aber selbst auch an den Grenzen quasi abgeriegelt worden, um genau eben zu verhindern, dass Corona-Infektionen hier ins Land getragen wird. Also und auch bis heute, also man kann, da rede ich jetzt eher von natürlich dem Luftverkehr. Man kann mit einem Investor-Visum, mit einem Spezialisten-Visum einreisen, als Ausländer wohlgemerkt. Auf Vietnamesen komme ich gleich nochmal. Allerdings muss man Pflicht 2 Wochen in Quarantäne, also da gibt es auch keinen Weg drumherum.
Ja, der gesamte Tourismus nach Vietnam ist so für ein Jahr quasi stillgelegt worden. Ist das richtig?
Der internationale Tourismus ja, und der hat natürlich auch Vietnam natürlich angegriffen. Also zwar natürlich nicht ganz so extrem, wie wir gerade aus Venedig gehört haben, aber du hast ja selber gerade gesagt, 93 Millionen Einwohner. Der lokale Tourismus ist, seitdem der erste Lockdown, der hier bis nur letztendlich Mai letzten Jahres ging, eigentlich wieder ganz gut zum Laufen gekommen und hat zumindest einen nicht unsignifikanten Teil des internationalen Tourismus auch ersetzen können.
Wenn die Bundesregierung bei dir anfragen würde, in ihrer Ratlosigkeit möglicherweise, bei dir und bei anderen, die Vietnam kennen, und fragen würde, was können wir lernen von Vietnam? Was würdest du sagen?
Zu lernen gibt es vielleicht schon ein paar Sachen, aber die werden wahrscheinlich schwierig umzusetzen aus einer Bundesregierungsseite. Also ich hatte eben gerade schon erwähnt, das wirklich hermetische Abriegeln der Grenzen zum einen, um also keinen Import der Corona-Fälle zu haben. Aber selbst, also wenn wie dann Fälle aufgekommen sind, und du hast ja vorhin die Zahlen gesagt, insgesamt 2500 Infizierte, zumindest die registriert sind. Sobald auch nur irgendwo ein Fall neu aufkommt, und da war zwischendrin auch mal, also eben illegale Grenzüberschreitung aus China war auch ein Thema mal vor ein paar Monaten, dann werden diese Fälle ganz deutlich an den Pranger gestellt, würde ich mal sagen. So, also mit Name und Adresse und wer das ist und wo. Und dann wird auch sofort die ganze Straße, das ganze Viertel letztendlich abgeriegelt fast. Und sie machen, und das ist vielleicht eine Sache, die man tatsächlich weitergeben kann, bis zu 4 Ebenen, Kontaktebenen des Infizierten wird nachverfolgt, wer in Kontakt mit der infizierten Person war. Und das wird irgendwie wirklich ganz systematisch betrieben. Jetzt ist Technologie nicht unbedingt der erste Treiber hier. Also man wird zum Beispiel, wenn man hier in eine Klinik geht oder zu anderen Einrichtungen, dann gefragt, da wird dann eine Liste präsentiert von den Lokalitäten, wo also die bekannte infizierte Person unterwegs war, ob man irgendeinen dieser Orte besucht hat. Also so ein etwas analoger Prozess, aber der wird eben sehr konsequent umgesetzt.
Ja. Vanessa, du bist Journalistin bei der Zeit und ich habe dich sehr bewundert in den letzten Wochen und Monaten, weil du in deinen Artikeln und auch deinen zahlreichen Talkshow-Auftritten wie eine Missionarin in guter Sache unterwegs warst, nämlich der Sache, lernt von Asien, ihr Dödel, auszuzeichnen. Was kann man lernen und warum lernen wir nichts von Asien?
Ich beginne mit Letzterem. Ich glaube, das war einfach ein großer blinder Fleck, der aber auch nicht aus Versehen war, sondern absichtlich, weil durchaus asiatische Staaten auch den europäischen Wissen zur Verfügung gestellt hätten. Sie hatten auch Erfahrungen mit früheren Epidemien und diese auch systematisch aufbereitet, wissenschaftlich zum Beispiel. Auf all das hätte man zurückgreifen können. Man hätte mit Staaten auch über digitale Lösungen sprechen können. Es gab auch Open-Source-Vorlagen zum Beispiel für eine App. Also es hätte viele Möglichkeiten gewesen, hier in einen Wissenaustausch zu gehen, und das wurde einfach versäumt, trotz aktiver Angebote. Was hätten wir machen können? Also was asiatische Staaten eint, egal ob jetzt Diktatur, ein Parteienstaat oder Demokratie, ist, die meisten davon haben schon Erfahrungen mit früheren Epidemien und bauen darauf auf. Sie hatten es auch nicht schon immer alles gut und toll und schnell gemacht, aber alle für sich hatten jeweils in ihrem System verstanden, dass es auf 2 Dinge wirklich ganz, ganz wesentlich ankommt. Und das haben wir beides, muss man einfach so sagen, verkackt. Das eine ist Timing. Je früher man einschreitet, desto eher verhindert man größere Katastrophen, die einfach viel schwieriger zu bewältigen sind. Und das andere ist Kommunikation. Also ganz offensive, transparente Aufklärung. Da wundert man sich wirklich, dass auch Staaten wie, keine Ahnung, China und Vietnam das so gut hinbekommen haben, dass auch wirklich der letzte recht umfassend wissenschaftlich informiert ist und das aber auch annimmt, diese Information, weil sie sehr verständlich weitergegeben wird. An andere Länder wie Taiwan arbeiten, aber dazu erzählt Sascha bestimmt auch noch ein bisschen mehr, auch mit Humor zum Beispiel, um Botschaften überzubringen. Es gab Lieder, also wirklich Kommunikation auf allen möglichen Ebenen und einen sehr starken Kampf gegen Fake News. Das ist einfach eine anthropologische Konstante anscheinend, dass mit allen Epidemien auch Verschwörungstheorien und Fake News einhergehen. Haben wir auch bei HIV, Ebola und so weiter. Das sieht man überall. Und das muss man einfach früh verstehen und ernst nehmen. Wurde auch nicht gemacht. Und dann bleiben einfach nur noch die ganz praktischen Mittel, die bei uns aber auch nicht so rigoros gemacht wurden und eigentlich sogar immer noch nicht. Also ich meine, es wurde vorgestern entschieden, dass man nur mit negativen PCR-Tests hier einreisen darf. Man fragt sich, ja, ein Jahr später, okay. Dann natürlich viel konsequentere Kontaktnachverfolgung mit unterschiedlich fragwürdigen Methoden, muss man auch sagen. Krasse Einreisebeschränkungen und ich glaube, was der größte Punkt ist, was hier auch so der größte Mangel noch ist, ist Quarantäne. Es gibt in nahezu allen asiatischen Staaten ein funktionierendes Quarantänesystem, sodass Infizierte und auch potenziell Infizierte isoliert werden vom Rest. Und das gibt es hier immer noch nicht und es gibt nicht mal Vereinfachungen für Quarantäne. Leute werden irgendwie gebeten, zwar zu Hause zu bleiben, aber es wird immer nicht streng überprüft. Verstöße werden auch nicht strenger geahndet. Leute kriegen aber auch nicht die Möglichkeit, sich noch besser zu isolieren. Ein Beispiel, angenommen, das Kind war jetzt in der Schule und da war eine Person positiv infiziert. Dann soll es zu Hause bleiben und ein Elternteil auch und der ganze Rest, naja, der ist halt jetzt einfach... Der ist auch in diesem Haushalt, aber es gibt keine Möglichkeit zu trennen. Gut, das Kind kann man schlecht trennen, aber was man schon machen könnte, auch durchaus hier, alle unsere Hotels stehen leer. Man könnte auch wie in vielen asiatischen Ländern Quarantänehotels einrichten und Menschen, die zum Beispiel sehr beengt wohnen, vielleicht nicht zwingen, aber doch immerhin die Möglichkeit geben, sich besser zu isolieren, um ihre eigenen Familien und ihr eigenes Umfeld besser zu schützen. Also wirklich so ganz einfache, triviale Dinge auch nicht gemacht. Und dann noch vielleicht zum letzten Punkt. Es heißt immer wieder, die Staaten... Viele asiatische Staaten seien so autoritär und die BürgerInnen so obrigkeitshörig. Das ist natürlich in der Pauschalität, kann man es nicht sagen. Asien ist der größte Kontinent weltweit, sowohl was Landmasse angeht, als auch Bevölkerungszahl, mit sehr unterschiedlichen politischen Systemen. Aber was man schon sagen kann, ist, es gibt, glaube ich, schon in vielen Ländern ein anderes Verhältnis von Staat und Gesellschaft. Also... Eigenverantwortung, sage ich mal, ist etwas, das besser funktioniert, unabhängig vom politischen System, was vielleicht auch mit der sehr dynamischen jüngeren Geschichte zu tun hat. Das ist jetzt viel zu weit, ist auf einzelne Länder einzugehen, aber viele Länder sind einfach noch nicht so stabil in der Regierungsform, in der sie jetzt sind. Das heißt, sie sind sich Wandel, plötzliche Herausforderungen, auch sehr große Herausforderungen gewöhnt und irgendwie auch im Zweifel verlassen sie sich nicht immer auf die Staaten, dass sie alles regeln. Das heißt, viele Menschen haben einfach ein Bewusstsein dafür, okay, im Zweifel müssen sie selber gucken, dass sie nicht krank werden, damit sie ihr Geschäft nicht schließen müssen, weil sie sonst auch nicht überleben würden zum Beispiel. Oder sie dürfen nicht krank werden, weil im Zweifel es auch kein Gesundheitssystem gibt, das sie auffängt. Also ganz anderes, ja, Problembewusstsein.
Ja, wir werden das später vertiefen, auch möglicherweise auf die kulturellen Unterschiede zu sprechen kommen, die immer so ins Gespräch gebracht werden, um dann zu erklären, warum man das alles nicht übertragen kann. Sehr zweifelhaft, glaube ich schon.